The truth is, I am Iron Man.
Don't waste it. Don't waste your life.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen zurück hoffentlich. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film- und Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
That's right.
That's right. Willkommen zurück. Wie immer, vorweg direkt nochmal, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Allerdings bei der Auswahl des Filmes, den wir heute dabei haben, es wäre, entschuldigt, aber eure Schuld, weil er ist von 2008.
Ja.
Bevor wir sagen, welchen Film wir heute dabei haben und worüber wir reden wollen, etwas anderes kurz vorweg noch. Und zwar ist es heute eine besondere Folge für uns. Und zwar ist es unsere letzte Folge dieser Staffel. Nur dieser Staffel, keine Sorge, wir kommen wieder.
Yes.
Aber wir haben heute unsere 20. Folge und damit beschließen wir die erste Staffel von Schon gesehen. Es war uns eine wahnsinnige Freude bis hierhin und wir hoffen, euch auch. Und wir kommen aber wieder. Wir gehen in eine zweite Staffel.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist es viel zu schön.
Mhm.
Wir gehen nicht, wenn es am schönsten ist. Wir machen weiter, weil es so schön ist.
Richtig.
Und wir sagen euch am Ende dieser Folge, wann wir wiederkommen und womit.
Ja.
So. Und ich habe noch etwas anderes. Und zwar, wir machen ja einen Cliffhanger. Anne möchte ich nämlich gerne am Ende dieser Folge noch über etwas mit dir sprechen, was gar nichts mit diesem Film, den wir heute dabei haben, zu tun haben. Es ist ein Nugget und es ist ein Callback zu einer unserer Folgen.
Oh, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich bin ganz aufgeregt jetzt.
Das hatte ich nämlich vorher mit Anne nicht abgesprochen.
Nee.
So, das ist jetzt für uns alle ein Cliffhanger.
Ja, so, wirklich?
Und jetzt?
Hoffentlich kann ich mich jetzt überhaupt konzentrieren.
Doch, bestimmt. Weil wir besprechen ja heute Iron Man,
yes.
Anne.
Ah, so gut, so gut.
Yes.
Ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Wir finden beide diesen Film recht gelungen. Aber warum das so ist und vielleicht ist ja auch nicht alles gelungen, aber unterm Strich mögen wir diesen Film, da sprechen wir heute drüber. Wir sprechen über Iron Man von 2008, wie du schon ganz richtig gesagt hast.
Genau, ja. Und wie immer, meine Frage zuerst. Anne, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, gut, hat's mir gefallen. Gut.
Really,
es hat mir sehr gut gefallen. Es, das Iron Man. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich war 2008 im Kino. Ich weiß noch, dass das ein besonderes Kinoerlebnis war, dass das großen Spaß gemacht hat und dass man so, ja, irgendwie so energetisch aufgeladen aus dem Kino rausging.
Mhm.
Und jetzt mit was sind das? 17 Jahre? 17 Jahren Abstand habe ich ihn quasi im Heimkino, also auf dem Fernseher, im Streaming geguckt. Und er altert nicht an allen Stellen so gut. Also meine Kino-Experience 2008 war eine andere als jetzt.
Ja.
Nichtsdestotrotz war ich gut unterhalten. Es gibt einige Sachen, über die ich gerne mit dir reden möchte.
Sehr gerne.
Aber ich glaube, dieses Gefühl, als ich damals aus dem Kino ging und dachte, wow, was war das? Vor allem auch mit meinem Zitat, also das Zitat, das ich gewählt habe, das ist ja im Grunde der letzte Satz dieses Films.
Yes.
Und damit wurde man ja quasi nochmal mit so einem Feel-Good Move aus dem Kino katapultiert. Da weiß ich noch, das hat sich mir sehr eingebrannt. Und jetzt im Nachhinein, also mit den 17 Jahren Abstand, kann man ja sagen, da möchte ich gerne mit dir drüber reden, Iron Man ist ja der Auftakt zu einer, ja, man muss es sagen, Kinoreihe, Superheldenreihe, dem Marvel-Universe,
yes.
Das wusste man 2008 noch nicht oder ich zumindest nicht. Aber es war dieses Gefühl, aus dem Kino gegangen zu sein und man dachte so, wow, das war ein richtig starker Film. Man wusste ja nicht, was danach noch alles kommt, aber Iron Man ist auch für mich persönlich der Auftakt gewesen zum Marvel-Universe. Wie war es bei dir? Wo hast du den Film das erste Mal gesehen?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich wünschte, es wäre so wie bei dir. Ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht 2008. Ich glaube, ich bin später erst eingestiegen ins Marvel-Universum und ich bin mir nicht sicher.
Hast du 2008 schon geboren?
Ja, knapp. Okay. Ja. Runny Gag. Ich bin ja so viel jünger als du.
Was leider stimmt.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht damit angefangen. Es kann sein, dass mein erster Marvel-Film Thor war.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz kann ich mich noch sehr daran erinnern, ihn gesehen zu haben und gedacht zu haben, so, well, that was fun. Mindestens das. Und Robert Downey Jr. war halt wirklich so, wow, okay. Also es gibt ja einfach Rollen und SchauspielerInnen, das ist dann ein Match made in heaven. Und er ist einfach Iron Man. Also das war ja, mein Gott, was für ein glorreiches Casting. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, also es gibt ja Elemente jetzt auch im Iron Man, die klar machen, hier wurde das Marvel-Universum schon eingeläutet, ne, mit S.H.I.E.L.D. und Agent Carlson.
Mhm.
Carlson, ja. Also das ist ja alles klar, dass das folgen sollte. Ich weiß allerdings nicht, ob es schon, also ob es sozusagen daran gekettet war, wie gut performt Iron Man jetzt. Also setz das mal so auf, dass man weitermachen kann mit den anderen Filmen. Den ganzen Film, ne, baut den so. Wir gucken dann mal, wie es läuft. So. Oder ob man vielleicht nur einen zweiten Iron Man macht und noch einen dritten, aber jetzt nicht das ganze Universum anstößt. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch so sehr, also vielleicht,
weißt ja, du ich weiß es nicht. Ich wollte das mit dir besprechen, weil ich habe mich zur Vorbereitung dieser Podcast-Aufnahme habe ich mir nicht nur den Film noch einmal angeguckt und mir Notizen gemacht und hoffentlich kluge Gedanken, sondern ich bin auch noch mal in dieses Internet gegangen.
Sicher.
Und habe ein bisschen recherchiert. Jetzt kommt's.
Mhm.
Ich habe im Internet gefunden den Hinweis auf eine sogenannte Post-Credit-Scene. Und diese Post-Credit-Scene, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich die im Kino 2008 gesehen habe. Ganz kurz erklärt, Post-Credit-Scene oder ein sogenannter Nachklapp gibt es manchmal in Filmen, häufig in Kinofilmen. Und Post-Credit heißt, wenn die Credits, also der Abspann, komplett durchgelaufen ist. Das kann bei einem großen Hollywood-Blockbuster mehrere Minuten dauern. Ich habe, glaube ich, schon mal im Kino gesessen und habe eine Viertelstunde diesen Rollabspann geguckt, weil, das muss man auch sagen, das gehört zum guten Ton, wenn man eine Filmhochschule besucht hat.
Ja.
Und wir sind ja Alumnae von Filmhochschulen.
Mhm.
Das gebietet der Respekt, dass man nicht, sobald der erste Abspann-Credit kommt, was meistens die Regie ist, directed by, dass man dann nicht sofort irgendwie aufspringt, sich das Popcorn irgendwie auf den Pulli schüttelt und rausrennt, sondern im Kino erkennt man FilmhochschülerInnen oder Alumni, Alumnae von Filmhochschulen daran, dass sie stoisch sitzen bleiben,
ja,
und diesen Abspann angucken, weil das gebietet der Respekt. Da haben so viele Leute mitgemacht, vor allem aber auch häufig, weil wenn es irgendwie einen dreitägigen Dreh in Deutschland gab, sucht man seinen Namen irgendwo im Kleingedruckten, ja, in diesen riesigen Abspänen. Jedenfalls, Post-Credit heißt, ganz am Schluss, wenn dieser Abspann komplett durch ist, wenn da jeder Otto genannt wurde, der da auch nur einmal irgendwie was gemacht hat, dann gibt's manchmal noch so ein Easter Egg, so eine Zusatzszene.
Mhm.
Nochmal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie im Kino gesehen habe. Und ich habe ja jetzt Iron Man nochmal geguckt.
Ja.
Bei einem legalen Streaming-Portal.
Mhm.
Ich glaube, das kann man jetzt auch einfach sagen. Es ist Disney Plus, weil Marvel gehört zum Disney-Universe. Und da dachte ich mir, ach Mensch, hast du den Abspann zu früh weggeklickt, ausgeschaltet? Bei Disney Plus ist diese Post-Credit-Scene bei Iron Man nicht drin. Ich habe sie auf YouTube mir quasi hinterher noch mal angeguckt.
Okay.
Und das ist, warum erzähle ich das jetzt alles? Ich komme nämlich jetzt darauf zurück, was du gerade gesagt hast. Die Post-Credit-Scene von Iron Man, vom ersten Iron Man, ist, Iron Man, Tony Stark, kommt nach dieser Pressekonferenz nach Hause in sein dunkles Wohnzimmer und da steht eine schwarze Silhouette. Und wie sich herausstellt, ist das Nick Fury, der Direktor von S.H.I.E.L.D. Und ich habe es nicht auswendig gelernt, ich habe es abgeschrieben, ich zitiere das mal kurz. Der geht zu Iron Man hin und sagt, "You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you've become part of a bigger universe. You just don't know it yet. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative." Bam! Also das ist ja wohl dann offensichtlich der Auftakt für das Marvel, für das Avenger Universe.
Ja. Yeah.
So, und das habe ich nur einer knallharten Internetrecherche überhaupt zu verdanken, dass ich auf diese Post-Credit-Scene aufmerksam geworden bin.
Ja gut, da haben wir natürlich jetzt mehrere Fragen zu. Warum ist sie bei Disney Plus nicht dabei?
Mhm.
War die auch bei der ursprünglichen Ausstrahlung des Films in den Kinos schon dabei?
Weiß ich nicht, wissen wir nicht.
Ja, eben. Deswegen, ja, komisch, dass sie jetzt nicht dabei ist.
Dreht man das sowas dann Jahre später nach?
Nein, ich glaube, dass es die gab. Die Frage ist, hat man den Film schon damit in die Kinos gebracht oder dann später erst bei Release?
Weiß ich nicht.
Über DVD etc. Die Fassung dann hinausgesendet. Das weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt, wo du sie beschreibst, kenne ich sie.
Okay. Ich kannte sie bis gestern noch nicht.
Na doch, doch. Ich hatte das doch. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wann ich die wie gesehen habe, ne? Also. Naja, gut, jedenfalls. Wir werden es jetzt hier nicht lösen. Ist es der Auftakt für dieses Universum?
Mhm.
Aber es ist auch einfach ein sehr für sich allein stehender Film.
Auf jeden Fall.
Also,
ich muss ganz kurz noch was erwähnen, falls jetzt Fragen aufkommen. Ich möchte gar nicht so viel über mich reden. Aber wenn man sich jetzt denkt, die Anne hat doch gerade gesagt, FilmhochschülerInnen bleiben bis zum Abspann sitzen. Wieso ist die denn damals aus Iron Man so früh rausgerannt? Ja, das war der Sommer, bevor ich auf der Filmhochschule angenommen wurde. Da bin ich noch früher aus Kinofilm rausgegangen. Also was heißt früher? Wenn der Abspann lief. Ich bin erst nach Iron Man auf die Filmhochschule gekommen. So, damit das jetzt, ne, damit diese Frage jetzt
nicht zu keine Verwirrung
nicht noch im Raum steht. Entschuldige. Also wir waren dabei stehen geblieben. Du hast völlig recht. Iron Man ist ein eigenständiger Film und der Auftakt zum Marvel Universe.
Marvel Universum. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen mal mit dem an. Mal sehen, wie viele Marvel-Filme wir noch besprechen werden hier.
Alle.
Aber wenn wir jetzt in die Marvel-Welt einsteigen, dann fangen wir vorne an.
Mhm.
Zweite Staffel, nur Marvel-Filme. In chronologischer Reihenfolge. Nein, das wird's nicht. Wollen wir in Medias Res gehen?
Natürlich.
Was ist denn auf deiner Liste? Möchtest du anfangen mit etwas von deiner Liste? Ich habe auch Dinge.
Ja, das hoffe ich doch. Was ist auf meiner Liste? Warum gilt Iron Man als der Meilenstein? Ja klar, weil danach die ganzen anderen Marvel-Helden eigene Kinofilme bekommen haben. Und Iron Man war da der Auftakt zu. Aber man sagt ja auch, dieser Film hat eine neue Tonalität im Superhelden-Film-Genre gesetzt.
Ja.
Und zwar, Tony Stark als Iron Man ist einfach selbstironisch, der ist witzig, da ist Humor mit dabei. Und das ist nämlich der Unterschied. Ich habe nämlich gedacht, Moment mal, Meilenstein, Renaissance des Superheldenfilms, da gab es doch noch so einen anderen Film, der ist doch auch so gehypt worden. Und was war's? Batman Begins. Wann kam Batman Begins? 2005. 3 Jahre vor Iron Man.
Ja.
Ein fantastischer Film. Ich spoilere jetzt schon wieder, falls wir ihn mal besprechen sollten. Ein großartiger Film von Christopher Nolan, der die Regie geführt hat. Und der galt ja auch als Meilenstein, als Renaissance des Superheldenfilms. Aber er hat eine ganz andere Tonalität, ne?
Ja.
Also Batman Begins ist das Gegenteil von lustig.
Ja.
Er ist sehr düster, er ist wirklich, also das ist, und darum sagt man, Iron Man war dieses, da ist zwar ein Superheld, aber das ist irgendwie, das ist locker, das ist leicht, das macht Spaß.
Ja.
So, also ne, das ist eine andere Tonalität, das ist ein anderer Ton. Oh, ich habe jetzt auch eine Überraschung für dich, das ist jetzt ganz spontan,
ja.
Lisa. Ich bin ja immer noch ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, was am Ende dieser Folge kommt, was du eben angeteasert hast. Aber jetzt haue ich hier alles raus.
Ja.
Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert in diesem Internet. Also es gibt ja das Marvel-Universum.
Ja.
Aber es gibt ja noch ein anderes großes Comic-Imperium.
DC, yes.
Ganz genau, DC. Und da gibt es ja auch einige HeldInnen, die Kinofilme bekommen haben.
Mhm.
Und ich nenne jetzt mal 4 SuperheldInnen. Und ich bin gespannt, ob du die richtig zuordnen kannst.
Welches Universum jetzt, oder was?
Wenn ja, hier DC oder Marvel.
Oh nein, Überraschungsklausurtest. Oh, Frau Lehrerin.
Nein, das soll doch Spaß machen. Das ist kein Test.
Ja, das war doch hier auch lustig jetzt gemeint.
Ach so, das war auch lustig.
Das war Humor.
Okay.
Ja.
Okay. Guck ich dann später im Internet nach.
Ja,
ich bitte okay. Captain America. Welches Universum?
Marvel.
Sehr gut. Sehr souverän. Sehr souverän, Frau Fangrake.
Das war auch noch einfach. Ich hab jetzt.
Aha.
Okay.
Der Joker.
DC.
Sehr gut. Aha. Sehr gut.
Mhm.
Wonder Woman.
DC.
Sehr gut. Und Spider-Man.
Auch Marvel.
Sehr gut!
Yes.
Fantastisch! Woohoo. 4 von 4. Du bist.
Ich habe sie ja auch alle gesehen, von daher.
Ernsthaft jetzt? Hast du alle gesehen?
Ja, und ich könnte dazu auch noch kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch ist, aber in Düsseldorf gibt es eine Ausstellung zu Superhelden.
Nein.
Und da war ich erst vor 3 Wochen. Das heißt, ich war im Museum und habe mir Superheldinnen-Ausstellung an diese Superheldinnen-Ausstellung angesehen.
Wow!
Und war gerade auch sehr, bin also gerade sehr druckbetankt mit, wer welches Universum, wen es da alles gibt.
Das ist ja toll. Also,
ja, ich glaube, sie ist noch die Ausstellung.
Das ist ja der einzige Grund, um mal nach Düsseldorf zu reisen.
Okay, machen wir das nicht aus.
Ihr nein. Okay.
Fehl unter rein.
Das war auch Humor.
Also nicht unter uns. Ja, ach so, ja, gut, alles klar. Ja. Ja, nee, vielen Dank für das Quiz.
Sehr gerne.
Da bin ich jetzt aber auch beruhigt, dass ich das jetzt zuordnen konnte. Aber ich glaube wirklich, weil ich gerade so
sehr souverän, top.
In der Ausstellung war. Das ist alles sehr, sehr frisch noch im Hirn. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei neue Tonalität, alles anders aufgesetzt. Richtig. Das ist jetzt auch sehr spannend. Es hat genau Renaissance der Superheldinnenwelt, des Superheldinnenfilms.
Mhm.
Genau, es ist die Ironie. Ich ziehe das jetzt mal vor, ich hatte das für später eigentlich auf der Liste. Aber ich hatte mehrfach den Eindruck, dass es sehr viele Parallelen gibt, vor allem zum Beginn des Films, zu einem Film, den wir schon besprochen haben, nämlich erst vor kurzem hier, Top Gun Maverick. Und jetzt gerade kam mir der Gedanke, als du das sagtest, hat Iron Man die Dramaturgie und die Art und Weise, wie man die Geschichte von Top Gun Maverick erzählt, beeinflusst. Es kam ja danach. Was ich damit meine, was ich mir dazu kurz aufgeschrieben hatte an Parallelen, ne? Wir hatten das auch hier im Podcast gesagt, in der Folge zu Top Gun Maverick, dass die ersten 10 Minuten so wahnsinnig gut darin sind, ihn zu charakterisieren oder ein Gesamtbild von ihm zu zeigen.
Mhm.
Und auch direkt seine Achillesferse, seine Schwäche, über die er auch noch stolpern wird. Und bei Top Gun Maverick ist es eben dieses, uns wird unser Top-Fighter-Projekt hier, wir versuchen ja hier irgendwelche Schallmauern zu durchbrechen, Mauern, Plural, sicherlich, mit diesem Jet. Und man zieht uns jetzt den Stecker, die Regierung zieht uns den Stecker, verdammt, und Tom Cruise springt halt trotzdem Maverick springt trotzdem noch einmal in den Flieger und beweist halt, dass diese Geschwindigkeit erreicht werden kann und riskiert dann aber wieder zu viel. Also er schafft die geforderte Geschwindigkeit und muss dann noch einen drauflegen und stürzt ab. Und damit ist er halt perfekt charakterisiert in seinen allen Elementen. Bei Iron Man beginnt es ja auch mit einer grandiosen ersten Szene. Er ist in Afghanistan in dem Jeeps unterwegs, hat gerade die krasse neue Jericho-Waffe demonstriert, damit die möglichst viele Abnehmer findet und sitzt alle sind in diesem Konvoi, alle sind bewaffnet, er ist deeply, überall Military, alle gucken, hier ist Lebensgefahr und er langweilt sich und trinkt einen Drink und will Spaß und Entertainment. Und damit ist er ja sehr gut charakterisiert, ne? Also diese Diskrepanz von, er ist halt Playboy sozusagen.
Mhm.
Aber halt wohl auch, das ist noch nicht gesetzt, aber wie sehr das eben im Kontrast steht zu dem Feld, in dem er sein Geld verdient. Und dass er eben eine Leichtsinnigkeit hat oder sich dem Ernst der Lage nicht bewusst ist oder das nicht wahrhaben will. Super gesetzt in dieser ersten Szene. Und dann gibt es ja einen Flash. Dann kommt man ja, also das ist, dann kommt ein Flashback und es wird gezeigt, die 48 Stunden davor. So.
Ich korrigiere dich ungern. Ich habe es mir aufgeschrieben, 36.
Okay, vielen Dank. Dankeschön. 36. Sehr gut, danke, danke. 36.
Korinthenkacke, es tut mir leid.
Nein, es ist super, es ist super. Ich hatte jetzt, das war jetzt auch nicht ganz.
Ist eigentlich auch überhaupt nicht spielentscheidend. Warum sage ich das? Egal.
Alles gut, nein. Soll genau sein. 36 Stunden, ne? Wir springen zurück. Und dann gibt es er ist ja bei einer Preisverleihung. Es wird kurz sein Leben zusammengefasst. By the way, sehr einfache Art und Weise, eine Figur zu charakterisieren. Also sagen wir mal so, da hat man es sich jetzt nicht besonders schwer gemacht. Aber es wird drüber hinweggesehen, weil das Ganze dient nur dazu, um zu zeigen, er ist nicht da, um diesen Preis entgegenzunehmen. Ja, er ist halt Party machen und im Casino und schleppt eine Journalistin ab und schafft es dann irgendwie noch dem Mann, der ihm da eigentlich den Preis verleihen sollte, dann doch noch zu vertrösten, dass er jetzt doch nicht da war und kann sich da charmant irgendwie rausreden. Das ist alles super. Ne? Das ist er halt auch wieder komplett gesetzt in diesen ersten 10 Minuten. Aber ich weiß nicht, ob das immer so, vielleicht sagst du jetzt auch so, ja, das ist ja immer so. Also so macht man es ja eigentlich am besten in den ersten 10 Minuten in einem Film. Aber es kam mir sehr ähnlich vor zu diesen 10 Minuten Top Gun Maverick. Und da der Film danach kam, vielleicht auch unbewusst, das was passiert ja auch oft ist unbewusst, ist das so ein bisschen, hat man sich das so zum Vorbild genommen. Auch vielleicht fürs Gefühl, weil es ist ja auch alles lustigere Tonalität bei Top Gun Maverick, den Einstieg, die ersten 10 Minuten. Da ist ja schon sehr viel Humor drin, ne? Trotz Ernsthaftigkeit.
Ja, das stimmt.
Man sieht halt auch schon so, wow, da sind aber auch Character Defects, ne, so, also der ist jetzt halt auch kein perfekter Superheld, ist halt auch schon klar. Natürlich ist...
Wie meinst du jetzt? Meinst du Maverick oder meinst du...
Ja, beide.
Tony Stark.
Beide sind ja offensichtlich Character Defected. Also klar ist Tony Stark noch bevor er zum Superhelden wird. Aber es ist ja eine Origin Story, wir sehen ja dabei zu, wie er zu Iron Man wird. Ja, aber das war nur ein Gedanke. Vielleicht war das aber, das wollte ich mal hineingeben.
Ich finde den Gedanken total klug. Total klug, kann das total nachvollziehen. Ich habe direkt bumerangmäßig eine Rückfrage an dich.
Sehr
und
gerne.
Zwar, ja. Bei Top Gun Maverick ging es mir so, natürlich bin ich nicht wirklich objektiv, weil ist vielleicht drüber gekommen, ich liebe diesen Film. Aber ich fand halt Maverick, also klar, diese Hybris und dass er da den Bogen wieder überspannen muss. Aber das ist halt... Also das ist halt für mein Empfinden ein sympathischer Charakter. Also das ist einfach, Maverick ist ein sympathischer Dude, so. Und bei Iron Man habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich dachte, also alles, was du gerade gesagt hast, ne, der sitzt irgendwie in Afghanistan im Kriegsgebiet mit einem Whiskyglas in so einem Militärjeep und checkt nicht oder will nicht checken, wie gefährlich das gerade alles ist. Der schleppt dauernd irgendwelche Blondinen ab, wo ich auch dachte, aha, 2008 hat man das offensichtlich noch so erzählt, würde man vielleicht heute nicht mehr so unbedingt erzählen. Der geht nicht zur Preisverleihung, und ich meine, der Typ, der ihm diesen Preis verleihen soll, das ist ja auch ein Freund von ihm, der steht da auf der Bühne wie halt, ne, bestellt und nicht abgeholt, ist ja für den auch eine doofe Situation, während halt Tony Stark im Casino nebenan irgendwie gambelt und eine gute Zeit hat und Alkohol trinkt und Frauen anflirtet. Und ich dachte, also ganz ehrlich, ja, es ist ein egozentrischer Charakter, vielleicht kann man es so sagen, aber er ist auch grenzwertig unsympathisch, oder?
Völlig. Hast du total recht, er ist halt bloody charming, ne?
Ja.
So, also das ist das Einzige, also so, ne? Aber nein, das stimmt, es ist nicht dieselbe Form von
Sympathie.
Naja, was man halt vielleicht als, ja, oder positive, also was man, genau, weshalb man ihn sympathisch finden könnte. Das stimmt völlig, ja. Es war auch nur so ein Gefühl, es kam auch noch hinzu, genau ergänzend, auch der Song, wie sehr der wirkt. Ne? Also bei Top Gun Maverick, das hatten wir auch extra gesagt, schon Over Black hört man halt schon das Hauptmotiv von Top Gun, dem ersten Film, dem Original. Und hier ist auch, ich glaube nicht über Black, aber sofort
AC/DC.
AC/DC, Back in Black, sofort. Und auch die Wirkung ist natürlich enorm. Also
Ja.
Mir ist in dem Moment klar geworden, wie sehr ich jetzt für immer diesen Song mit Iron Man verbinden werde. Ne? So, und diese Wirkung knallt ja schon auf dem ersten Bild. Das heißt, da habe ich auch dann natürlich die Parallele gesehen. Es ist ja auch nur eine andere, wir werden es nicht wissen. Es kann auch unbewusst sein, aber ich habe, oder weil wir ihn gerade besprochen haben, ist er natürlich noch sehr frisch auf meiner Festplatte gerade. Aber ich dachte so, ah, das ist ja auch interessant, ne? So, und wenn ihr wegen des ganzen Renaissance-Gedanken des Superheldinnen-Genres, vielleicht hat das dann jetzt wiederum den Einfluss 20 Jahre später gehabt.
Obwohl man muss jetzt, glaube ich, der Fairness halber sagen, Top Gun Maverick ist ja kein Superheldenfilm.
Nee, das ist total richtig. Das wollte ich auch nicht sagen. Das meinte ich damit nicht. Ich meinte Einfluss eines Films generell danach. Und wenn halt die etwas auch innerhalb eines Genres neue, also was neu definiert, dann geht es auch genreübergreifend. Ne? Also dann geht es halt über einen reinen Actionfilm. Da gibt es ja auch einfach viele Parallelen. Ja, das vielleicht noch mal. Das vielleicht mal dazu, warum er ein besonderer Film ist. So, und hast du denn, weil wir sie ja hier so gerne haben, hast du auch eine Krötenliste, Anne?
Ja, ich hab eine Kröte.
Oh ja,
super. Ich hab eine Kröte.
Herr mit der Kröte.
Ja, und zwar, das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber gerade im Genre Superheldenfilm extremst wichtig für die Kreativen, die diese Filme entstehen lassen, im Drehbuchbereich, unserem Tanzbereich. Mhm. Dein Superheld ist ja immer nur so gut und so stark wie der Antagonist.
Ja, mhm. Yes.
Je stärker der Antagonist, desto stärker, desto herausragender kann der Protagonist nur sein. Und nochmal, ne, ich wiederhole mich, ich mag Iron Man, ich mag diesen Film. Aber wenn ich jetzt mal meine analytische Brille aufsetze.
Bitte, bitte, bitte.
Der Antagonist in Iron Man ist schon einfach lame. Es ist kein starker Antagonist. Oder siehst du das anders?
Gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, wenig antagonistisches Gekämpfe. Das ist mein Fachausdruck dazu. Aber ich habe, ja, den gleichen Punkt. Ich weiß absolut, was du meinst. Es ist ja auch, also was ich ihm zugute halte, ist, dass Obadiah, dass das eben ein Verrat ist, aus den eigenen Reihen. Das macht es emotional sehr aufgeladen. Also auf der emotionalen Seite ist er stärker als irgendein soziopathischer, irrer Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, der die Weltmacht nur will. Ne? Also dieses, oh Gott, das ist der Partner meines Vaters gewesen, mit dem er zusammen das Business aufgezogen hat und jetzt eigentlich wie ein Ziehvater für mich war und der verrät mich jetzt. Den Teil würde ich noch sagen, der ist gut, aber das ist keine Stärkung im Sinne von, was kann das in Konflikt bedeuten. Mhm. Ich hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass es einfach sehr lange, guckt man sozusagen Tony Stark dabei zu, wie er überhaupt diesen Anzug bastelt. Also das, da nimmt man sich sehr relativ.
Wie der den zusammenlötet, richtig.
Ja, und das ist auch total unterhaltsam, weil diese Roboter sind ja auch alle wahnsinnig cute und so. Aber das ist eine relativ lange Phase, in der er so ein bisschen seitlich geparkt wird ja auch von allen, weil er muss jetzt erstmal lay low, nachdem er zurück ist. Da habe ich mir schon gedacht, und wo ist jetzt hier gerade eigentlich der Gegner? Also da gibt es so eine Phase von, dann wird irgendwann mal, entscheidet man sich auch so ein bisschen, finde ich ein bisschen zu spät, schaltet man dann mal wieder nach Afghanistan, also in die Berge, wo diese, weiß ich, Ten Ring? Ich habe schon wieder vergessen, wie die hieß.
Ich hatte mir noch nicht mal aufgeschrieben, Shame on me.
Irgendwas mit, ich glaube, Ten Rings.
Also du meinst diese bösartige Terrorgruppe.
Ja, so diese diese Terroristen, die da dann eben gerade versuchen, diesen Anzug auch zu rekonstruieren. Mhm. Muss man ja auch sagen, da wird dann auch einfach mal entschieden, wir springen dann jetzt mal nach Afghanistan in die Perspektive. Also wir sind ja sonst immer bei Tony.
Ja.
Oder mal bei Pepper, vielleicht noch. Aber da wird dann jetzt entschieden, okay, wir haben jetzt gerade sozusagen keinen Konflikt. Und deswegen springen wir jetzt einfach nach Afghanistan und machen das jetzt. Also wir sind jetzt als zuschauende Menschen da und wissen das. Aber Das entscheidet man jetzt einfach.
Springen. Springen ist überhaupt ein total gutes Stichwort. Ja. Ist dir aufgefallen, wie schnell die zwischen den USA und Afghanistan hin und her springen? Vielleicht saßen die in Top Gun Mavericks Überschallflugzeug. Ja, keine Ahnung. 10. Aber das schien mir wirklich immer sehr, sehr schnell zu sein.
Das stimmt, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber richtig, ja. Mhm. Mhm. Das ging sehr fix.
Das versendet sich ja auch.
Offensichtlich versendet sich das.
Übrigens auch ein Fachausdruck. Ja,
versendet sich.
Dass man sagt, das versendet sich. Leider nicht alles.
Damit meint man im Grunde, ja, das fällt den Zuschauern nicht so auf. Glaube ich ja nicht dran. Unterfällt irgendwann, denkt man immer, irgendwas hakt gerade. Aber ich komm, auch wenn ich jetzt nicht gerade drauf komme. So. Ja, und dann wird halt entschieden, wir springen jetzt mal rüber. Und dann ist man ja auch immer erstmal noch im Glauben, dass der Anführer dieser Gruppe dann jetzt der Gegner ist. Und dann wird halt auch erst in der zweiten Hälfte der Geschichte entschieden zu enthüllen, dass Obadiah eben seine Entführung auch initiiert hat, weil er eben auf den Thron will. Das wird dann auch einfach ausgesprochen, ne? Ja. Also da sagt dann auch einfach der eine, den man bis dahin für den Bösen gehalten hat, der Terrorgruppe, der sagt dann einfach alles. Und du willst ja auf den Thron von Stark. Und du denkst so, okay, gut, danke.
Also, danke für die Info. Mhm.
Danke für die Info. Mhm. So ein bisschen wie bei Gladiator 2. Ne?
Oh, auch eine schöne Folge, hört mal rein.
Schöne Folge, lohnt sich. ohne da jetzt was zu spoilern, aber sagen wir mal so, es gibt auch einen Moment, da wird auch einfach erklärt, was Denzel Washingtons Figur denn eigentlich so möchte. So. Und das ist nie eine gute Idee. Also da sind dann schon so Krücken, die man so merkt, ja, würde ich sagen. Ja. Deswegen ja, genau. Und der Antagonist, also der Obadiah, kommt dann erst so langsam in Fahrt. Der macht dann plötzlich ganz viele böse Dinge auf einmal.
Richtig.
Und es ist auch sehr klassisch dramaturgisch. Man nennt diesen Abschnitt Bad Guys Closing In. Und der liegt auch richtig. Ne? Zweite Hälfte, Anfang, zweite Hälfte, zweiter Akt. Jetzt nochmal hier für die Nerds. Und aber das ist dann schon sehr so, wir sind ja jetzt, also ich hatte das Gefühl so, wir sind jetzt da an der Stelle im Drehbuch. Dann ja muss er jetzt loslegen. Und man hat einfach entschieden, so jetzt wird das revealed.
Ja.
Das kommt dann auch so ein bisschen nicht so richtig gezwungen, dass man denkt, deswegen ist jetzt nicht so, dass Tony Stark ihn also quasi
richtig
seine.
Richtig gezwungen, das kommt out of the blue. Das
hat
mich völlig kalt erwischt im Grunde.
Ja.
Was mich übrigens auch völlig kalt erwischt hat, ich möchte gar nicht vorgreifen, aber also, dass Obadiah am Schluss einfach in diesen mega Iron-Anzug springt, den er offensichtlich nachts heimlich bei sich in der Garage gelötet hat, das dachte ich auch, wo kommt denn der auf einmal her? Oder habe ich was verpasst? Kann ja auch immer sein, dass man irgendeinen super subtilen Hint im Film-Drehbuch irgendwie beim Second Screen E-Mail-Scrollen auf dem Handy verpasst hat, aber das kam für mich ehrlich gesagt ziemlich überraschend.
Ja, da habe ich mich schon gar nicht mehr gefragt, wo der eigentlich herkommt. Da war ich so ein bisschen bei. Ja, nee, das ist ja jetzt alles hier so.
Okay.
Ich dachte, dass das zum Teil der Anzug ist, den die Terrorgruppe schon zusammengeklöppelt hatte wieder.
In Afghanistan.
Und dann hat er die ja auch sehr schnell einfach rübertransportiert. Da komme ich jetzt noch mal auf deinen Punkt zurück. Und dann hat der eine Forscher aus den Tony Stark Industries rein, war ja nicht in der Lage, diesen Arc Reactor zu bauen, um das Ganze zu befeuern. Und dann muss er dann halt aus Tonys Brust den Reactor entfernen. Das ist auch alles, da gibt's auch gute Elemente mit diesen Throwbacks, ne? So, okay, jetzt nimmt er ihm seinen neuen Reaktor aus der Brust und dann braucht er seinen alten wieder, den zum Glück Pepper Potts gerettet hat und so. Und ne, auch sehr schön kurz beim Endfight dieses How did you solve the icing problem? Ne? Also wenn die hochsteigen und er abfällt, das ist alles, sowas ist super. Das sind Callbacks, das ist toll. Da kann man sagen so, da war ich da aktiv dabei. Hier wird nicht irgendwas aus dem Hut gezaubert, wovon ich keine Ahnung habe, dass dieses Wissen jetzt Tony Stark zur Verfügung steht. Nein, ich habe das Wissen auch. Smarter Move, verstehe ich, cool. So, das sind dann schon die guten Elemente. Aber alles davor ist so ein bisschen. Also der Fokus war. Die hatten einfach sehr viel Fun mit der Origin-Story und sehr viel Spaß damit, aus Tony Stark Iron Man zu machen. Und das ist auch wirklich super gut und stark gemacht. Man versteht, wie er Iron Man wird und seine Motivation. Man hat es, glaube ich, nicht richtig ausbalanciert. Ich glaube, man hätte noch ein bisschen mehr auf der antagonistischen Seite und im Konflikt schrauben müssen. Und wie du sagst, ich stimme dir da also voll zu, jeder Protagonist ist nur so gut wie sein Antagonist. Und da der leider nicht so stark war, es funktioniert nur, weil man der guten emotionalen Entwicklung von Tony Stark so folgen kann. deswegen funktioniert der Film, glaube ich. Aber eigentlich ist es eine Disbalance, würde ich auch sagen.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Schwacher äußerer Konflikt, sprich schwacher Antagonist, aber ein starker innerer Konflikt, das, was du gerade schon völlig richtig angesprochen hast, ne? Die Wandlung von Tony Stark vom verantwortungslosen Playboy, der mit Waffen sein Geld verdient und seinen Lebensunterhalt bestreitet, der dann quasi durch diese Geiselhaft erst merkt, dass hoppala, seine tödlichen Waffen ja gar nicht nur in den Händen der Guten sind, sondern auch bei den Bad Guys zur Verfügung stehen und dadurch quasi geläutert wird und sagt, ich muss dagegen angehen. Erstens, wir produzieren, Tony Stark, Stark Industries produziert jetzt keine Waffen mehr, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ich versuche quasi meine Waffen aus den Händen der Bösen denen die wieder zu entreißen und dadurch wird er Iron Man. Also eine charakterliche 180-Grad-Wendung, die erklärt, wie Tony Stark zu Iron Man wird.
Und die ist super. Also da habe ich gar keine Fragen. Das ist wirklich eine runde Sache, so würde ich das ausdrücken. Und es ist auch richtig gesetzt, auch mal im Symbolischen, dass am Ende sich Waffen und Waffen gegenüberstehen. Also diese, er baut sich ja aus seinem eigenen Waffenarsenal jetzt eine Gesamtwaffe, diesen Anzug, um jetzt gegen seine eigenen Waffen vorzugehen. Und dann steht ihm wieder jemand in dem Anzug gegenüber, den er eigentlich auch gebaut hat. Also sehr die Geister, die ich rief, mal die Geister, die ich rief. Und das ist schon sehr gut und symbolisch. Das funktioniert total. Es ist wirklich, die Schwäche ist Obadiah.
Ja.
Und vielleicht nicht nur das, sondern also die Art und Weise, wann es eben enthüllt wird und dass es nicht zu sehr, nicht genug forciert ist, dass jetzt der gewandelte Tony Stark ihn wirklich dahin zwingt, ihm dann die Wahrheit zu sagen. Das kommt ein bisschen. Also da hätte man weiter justieren müssen, dass man merkt, oh Gott, aufgrund dieses geläuterten Schritts von Tony ist jetzt Obadiah, muss er ihm jetzt seine Show your hands, ne? Show your cards, so. Mhm. Ja. Ich habe noch eine andere Kröte.
Oh.
Aber vielleicht ist es mir auch nur durchgegangen. Es geht um Jensen, der Übersetzer.
Mhm.
Und der ist ja. Warum ist der so für Tony? Ich habe nicht richtig verstanden, warum der dem da jetzt unbedingt hilft.
Okay, spontane Reaktion meinerseits. Der ist ja auch Gefangener der afghanischen Terrorgruppe.
Ja.
Und so von Gefangenem zu Gefangenem ist man da nicht irgendwie, also man hat ja quasi einen gemeinsamen Feind und man möchte, ne, wenn man sich gegenseitig helfen kann, aus der Gefangenschaft freizukommen, ist das quasi nicht situationsimmanent, dass man da auf der gleichen Seite steht. So habe ich das zumindest emotional empfunden. Oder meinst du, dass er sich ja auch am Schluss wirklich, der opfert sich ja, ne? Also der stirbt ja auch. Aber da haben wir ja die Auflösung, dass der ja gar keine Familie mehr hat. Und dass er dann im Sterben auch sagt, ne, ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinen Liebsten.
Ja.
Also ne, die Motivation, überhaupt weiterleben zu wollen, hat er ja nur, um Tony Stark aus der Gefangenschaft herauszuhelfen. Dafür opfert er sich. Und weil seine Familie tot ist und er keinen Grund hat, eigentlich weiterzuleben und erst im Jenseits wieder mit ihnen vereint sein kann, mit seinen Familienmitgliedern. Das funktioniert für mich eigentlich sehr gut. Aber für dich nicht.
Ja, ist da nicht ein Widerspruch? Also wenn ich sowieso sterben will, dann helfe ich ja jetzt nicht dem Kollegen neben mir, der uns hier vielleicht lebend rausbringt. Ne? Also das ist ja dann nicht mehr das Ziel. Also geht es ja nur darum, also ich will eh sterben, dann bleibt mir eigentlich nur
wichtig, dass der will ja nicht sterben, der ist ja nicht suizidal, so.
Nee, das nicht, ja. Aber ich hatte schon das Gefühl von, ja, was meine ich, das ist aber dann so ein bisschen zwischen, okay, wollte er da jetzt rauskommen oder nicht? Oder war es ihm so, ja, wäre schon schön, wenn ich rauskomme, mir ist egal, wenn ich währenddessen sterbe. Aber am Ende ist immer noch, ist nicht seine Familie. Naja, seine Familie ist dann ja auch gestorben, durch die Waffen, die Tony Stark produziert hat.
Das wissen wir nicht.
Oder durch die Terrororganisation. Das hatte ich so
verstanden. Im Off erzählt.
Ja, aber weißt du, was ich mal irgendwo, da hakt es, glaube ich, für mich. Ich habe nicht richtig verstanden, warum der dem jetzt so Also wenn er jetzt die ganze Zeit den Plan hatte, vielleicht kann ich hier diesen Waffenmogul läutern. Das war jetzt auch nicht so richtig spürbar, die Motivation. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das ist alles so ein Mischmasch, aber so richtig verstehe ich nicht, warum der den da jetzt mit so einer Hingabe, von Anfang an ja auch, also nicht nur, dass er ihm am Ende dann sagt, ich verschaff dir Zeit, da haben die, sind die natürlich schon
Friends,
haben die schon ein Band miteinander und sind Friends und so und dann ja, aber am Anfang, der ist ja von Anfang an, also ich hätte, glaube ich, nur gebraucht, dass er am Anfang sagt, so, ich habe jetzt das Leben gerettet, also vielen Dank, und er so, ja, das habe ich gemacht, weil ich, weiß ich nicht, weil meine Frau es gewollt hätte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dich sterben lassen, du Waffenbastard. So, und dann muss er ihn auf seine Seite ziehen oder so. Aber der ist ja sofort pro Tony. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Warum? Warum ist der Mann in der Situation? Ja, er sagt dann, ich habe sie mal gesehen, ne, in der Konferenz, Technologiekonferenz in Bern. Aber sie werden sich nicht an mich erinnern. Da habe ich gedacht, okay, hat er den schon immer bewundert? Aber trotzdem sind ja die Waffen, die er produziert, bringen ja Leid in sein Land. Also ich, weißt du, irgendwo da komme ich nicht richtig klar auf die Antwort, warum ist er so pro Tony?
Jetzt, wo du das quasi so expressis verbis formulierst, kann ich gar nicht widersprechen. Das ist für mich ganz klassisch Ratio versus Emotio. Ich habe das emotional total gekauft. Also Tony Stark ist ja im Grunde tödlich verletzt oder lebensgefährlich, so ist richtig, lebensgefährlich verletzt. Und der ist ja auch irgendwie, ich habe den Namen vergessen, hilf mir nochmal.
Jensen.
Vielen Dank. Ist ja auch irgendwie Wissenschaftler offensichtlich. Und er ist ja der Erste, der quasi diesen, wie nennt man das, diesen kleinen Herzreaktor irgendwie baut, damit die Schrapnelle nicht Tonys Herz und die inneren Organe, aber ich glaube vor allem das Herz irgendwie zerfetzen. Ja. Und ich meine, also wenn da jemand lebensgefährlich verletzt liegt und du ihm helfen kannst, halte ich das für menschlich, Hilfe zu leisten, egal wie sauer man auf den ist. Und ich kann nur sagen, ich habe das emotional total alles gekauft. Ich kann dir aber jetzt mit logischen, klugen Argumenten gar nicht widersprechen. Ich kann nur sagen,
ja.
Ich habe dir gefühlt.
Ja, irgendwie schon auch. Ich habe nur kurz gedacht so...
Ja, offensichtlich nicht so richtig.
Okay, der mag den wohl. Ja gut, dann nehmen... Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum ist das eigentlich der Ausgangspunkt? Das okay. Ist es, glaube ich, weißt du? Dass es von Anfang ist so... Und das kommt für mich nur über diese Bewunderung, dass er den halt in irgendeiner Form für sein Brain hypt. Ja. Also ich würde mal sagen, da war sehr viel drin und das macht auch alles emotional was, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so hundertprozentig sauber geführt ist und er nicht dann doch wieder sehr funktional ist, um zu helfen.
Natürlich ist der funktional, das ist eine ganz funktionale Figur.
Ja.
Ja, klar.
Ja, so. Und das ist, der ist dann öfter, also man hat sich schon sehr erkennbar Mühe gegeben, ihn dreidimensional zu machen und eben aus der Funktion herauszuheben, aber ja. Also ich konnte es nicht fühlen. Das war so leider...
Okay, für dich knirscht es.
Ja, für mich knirscht es leider ein wenig.
Okay.
Trotzdem habe ich seinen Satz natürlich gewählt als mein Zitat, ne? Don't waste it. Don't waste your life. Und das ist ja schon so the call to action.
Ja.
Also die Läuterung erfolgt insgesamt durch dieses ganze Erlebnis, aber natürlich nochmal emotional aufgeladen durch Jensen. Und es ist ja dann auch sein Dorf, das dann angegriffen wird und wieder auftaucht. Da habe ich auch gedacht, so, okay, ist auch, also ja, König Zufall, auch viel, ne? Gibt da, ist auch ein großes Land jetzt, also Afghanistan,
ja, weiß ich stimmt jetzt. Schon.
Aber kaufen wir auch. Nehmen wir jetzt auch noch mit. Ist okay. Ich bin ja jetzt Investor. Der arme Mann ist ja gestorben für Tony. Da bin ich jetzt natürlich irgendwie dabei. So funktioniert's ja. So, klar. Auch wenn man es sieht oder mir dann sagt, ich spüre das Backpulver, man schmeckt das Backpulver. Ja, bin ich natürlich trotzdem dabei und es ist alles tragisch und je, so. Ja. Aber es ist ja, was ich aber sehr schön finde, was auch wieder so, also was zum Thema, man braucht ja meistens für den Protagonisten noch eine Figur, mit der Protagonist, die Protagonistin sprechen kann, damit wir wissen, was ist denn los in unserer Hauptfigur. Und das ist natürlich mit Jensen sehr klassisch, ne? Sagen wir so, da ist auch eine so helfende Figur, Supporting Role. Und danach, also wenn er zu Hause ist, sind das halt die Roboter, ne? Und Jarvis. Und das hat
und
schon.
Und Pepper Potts, come on.
Und Pepper Potts, ja, schon. Aber natürlich hauptsächlich, wie er eben diese Entwicklung weiter durchführt, führt er mit diesen Robotern, die nicht antworten, aber die wie so kleine Haustiere sind. Und Jarvis.
Erinnert dich Jarvis auch? Irgendwie, ich meine, wir sind im Jahr 2008, aber es ist doch im Grunde jetzt, willkommen 2025, ja. Ist es die KI, oder?
Ja, es ist die KI. Ich habe genau das gedacht. Ich habe es mir das erste Mal, glaube ich, wieder, ja, doch das erste Mal wieder einen Marvel-Film gesehen mit Jarvis, seit die KI so in unseren Alltag übergetreten ist. Und habe gedacht so, ja, das ist es halt, ne? Also so eine freundliche KI. Mit der du dann eben zusammen Dinge findest und die dir den Alltag mitmanagt und dann arbeiten. Ja, genau, habe ich auch sofort gedacht. So, ach, wenn jetzt die KI, also Jarvis als Stimme auch einfach, und der ist ja auch noch ein bisschen lustig und ein bisschen zynisch, ne? So, Paul Bettany, grandios auch als Jarvis. Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also es sagen wir so, wie sagst du so, es hittet auch mal anders in 2025. Jarvis ist noch mal eine ganz neue, macht noch mal ein ganz neues Gefühl jetzt in einem auf.
Ja, das stimmt.
Jetzt im KI-Zeitalter. Ja.
Ich bin so gespannt, falls wir diese Folge in 10 oder 15 Jahren noch mal hören und selbst anhören, wie dann der Stand der Technik und der Entwicklung und der KI ist.
Ja.
Wow. Schreib ich mir auf. Hier, Wiedervorlage.
Schreib dir das
in
auf.
In 15 Jahren.
Wiedervorlage für in 10 Jahren im Kalender. Finde ich gut.
Mach mal eine Sonderfolge.
Sehr gut. Hast du noch was auf deiner Krötenliste?
Nee, tatsächlich nicht. Hast du noch eine Kröte? Ach komm.
Ich schau.
Ist so ein schöner Film.
Lisa, mach's nicht kaputt hier.
Ja, komm jetzt. Sag noch, das war aber deine letzte Kröte dann.
Bisschen viel Werbung, ne? Offensichtlich.
Ah, du meinst jetzt Burger King?
Ja.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ah, ja. Das war sehr offensichtlich. Naja, gut. Geschenkt. Ja, ich habe jetzt nicht so richtig, ich bin so ein bisschen müde, die Frauenfiguren zu diskutieren.
Ja, aber ja, I feel you. Aber also man muss jetzt sagen, wir sind jetzt im Jahr 2025 und der Film ist halt von 2008. Sie wussten es damals noch nicht besser.
Ich nehme an, durch die Linse von 2008 war sie eine relativ, also eine schlagfertige, eigenständig gedachte Frauenfigur. Ja, sagen wir so, es ist schön, dass wir weiter sind.
Ja.
So, da vielleicht belassen wir es dabei. Es ist am Ende einfach wieder Saving the Damsel in Distress und klassisch, ja. Ich glaube, dabei belassen wir es. Das ist so ein bisschen.
Ach, wer bin ich dir schon zu an dem widersprechen? Punkt. Du hast natürlich völlig recht. So.
Ja, natürlich. Aber siehst du, es ist halt einfach schon eine gewisse Müdigkeit, das zu wiederholen, was.
Ja, in diesem Punkt ist dieser Film einfach leider nicht gut gealtert und man muss ihn halt im Kontext seiner Entstehung dann auch einfach lesen und analysieren. Das entschuldigt nichts, aber es erklärt einiges.
Das stimmt. Und Pepper Potts wird auch im Laufe des Marvel-Universums, wie soll man sagen, eigenständiger, dreidimensionaler als Figur.
Das können wir ja dann schön analysieren, wenn wir die, 35 anderen Marvel-Filme
natürlich
besprechen.
Oder wir machen jetzt den Hardcut und gucken Avengers Endgame in der nächsten Staffel. Weil dann haben wir nämlich, that's the bookend.
Oh,
ne?
Okay.
Ich habe nämlich jetzt gerade, ich sag's jetzt nicht, aber Der letzte Satz, den in Avengers Endgame in dem Film gesprochen wird von Tony Stark, ist halt auch ein Bookending.
Was für ein Cliffhanger, mit dem du uns jetzt hier zurücklässt.
Ja. Aber ich glaube, dann haben wir schon den zweiten Film.
Voll gut.
Die zweite Folge für unsere zweite Staffel. Ja.
Yes.
Also wenn du nichts mehr hast, Anne.
Nein.
Dann,
für heute nicht.
Wunderbar. Dann komme ich jetzt zu dem kleinen Nugget, das ich habe. Es ist auch nur ein kleines Nugget. Vielleicht habe ich es auch zu. Mal sehen, wie die Erwartungshaltung sich jetzt einlöst. Aber Stichwort Fan-Merch, Anne. So, haben wir noch nie gar nicht drüber gesprochen. Ich frage, das ist super. Das wäre nämlich meine Frage nicht gewesen. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du Fan-Merch? Sammelst du Fan-Merch von irgendetwas? Möchtest du etwas teilen mit unseren Zuschauern?
Das soll ja jetzt hier nicht zu privat werden, aber also wer mich kennt, weiß, ich liebe Merch. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Merch. Ich habe eine große Bücherwand, mhm, beruflich bedingt auch, aber ich bin auch privat eine begeisterte Leserin. Und ich mag das, wenn da zwischendrin Figürchen stehen, ah, ja, oder lustige Gimmicks oder so. Also ich bin schon auch, ja, ich bin da Kind geblieben. Ich mag das.
Ich finde das super. Das muss, also ich meine, einen sich entschuldigenden Ton vielleicht wahrgenommen zu haben. Nein, gar nicht. Ist ja super. Ist ja ganz toll. Fanmerch ist ein Traum. Mhm. Und das ist jetzt mein Stichwort, weil ich habe nämlich Fanmerch mir zugelegt, Anne. Und wir sind ja hier über Videocall miteinander verbunden. Du hast ihn schon die ganze Zeit gesehen.
Und ich bin gespannt.
Oh, ja, ihn, den Merch.
Ach so,
das Merch.
Den Merch.
Es, das Merch.
Kann es sein, darf ich sagen, was ich seit Beginn dieser Aufzeichnung denke?
Ja, bitte.
Ist es das, was du trägst?
Ja, du bist voll gut. Du bist richtig gut.
Oh mein Gott, ich hab's gedacht, ohne Scheiß. Erste Minute, als wir uns hier live zugeschaltet haben. So, wer unsere erste Staffel von schon gesehen aufmerksam verfolgt hat, wird jetzt, bei dem macht's jetzt sofort Klick,
du bist so
wenn
gut.
Ich sage, Lisa sitzt mir gegenüber in einem blütenweißen, sehr gut geschnittenen und extremst gut aussehenden weißen Rundhals-Shirt.
Mhm.
Mega, du hast es geschafft, du hast ein ja. Exemplar bekommen.
Ja, ich löse es auf, ich trage das The Bear weiße T-Shirt. Das
Mega.
T-Shirt.
I love it. Es steht
ich
dir
bin
so
beeindruckt,
gut.
Dass du es wirklich sofort, dass du sofort geschaltet hast. Ich trage auch sonst weiße T-Shirts, muss man sagen. Das ist jetzt nicht so, dass dieser Look Anne völlig aus der Bahn geschmissen hat, so dass ich jetzt hier nach fast 20 Jahren.
Es wäre lustig, wenn ich mal ein weißes T-Shirt tragen
ja,
würde, weil wir mich kennen.
Da wäre das aber halt auch nicht funktioniert mit dem
das
Cliff.
Stimmt.
Da hätte ich sofort gesagt, Anne, come on. ja, es ist tatsächlich das T-Shirt. Mal kurz für alle, die Folge nicht gehört haben sollten, zur ersten Staffel von The Bear. Anne hat da nämlich das Wissensnugget reingebracht, dass das weiße T-Shirt, das Carmi trägt, nonstop die ganze Zeit, von einer deutschen Firma produziert wird.
Mhm.
Mit einer besonderen Webtechnik werden diese T-Shirts gemacht. Und dass also offensichtlich der Hype groß ist, das T-Shirt total ausverkauft. So, was habe ich gemacht nach der Folge? Ich habe das natürlich nachgeguckt und gegoogelt und war auf der Homepage. Und natürlich war dieses T-Shirt ausverkauft.
Natürlich.
Aber man konnte sich per Mail erinnern lassen. Das habe ich gemacht und hatte das, ehrlich gesagt, total vergessen.
I love it.
Und vor circa 3 Wochen habe ich eine Mail im Mailfach gehabt. Ich war tatsächlich im Urlaub. Das heißt, ich habe die Mail 2 Wochen nach meinem Urlaub
erst gelesen. Oh mein Gott, und da war es schon wieder ausverkauft?
Nein! Es ist, ja, in L und in M. Aber ich bin ja, also ich habe jetzt das Männer-T-Shirt in S gekauft für mich. Und in S gab es das noch. Aber in L und M wäre es schon wieder ausverkauft gewesen. Das heißt, a little bit of luck. Und ich muss wirklich sagen, was für ein angenehmer Stoff. Also ohne Witz, es ist einfach, also ich hatte noch nie so ein hochqualitatives weißes T-Shirt, also bin ich ganz ehrlich, habe ich bisher nicht so investiert in meinem Leben, aber es ist wirklich, es ist ein anderes Trageerlebnis. Ich sage es ganz eindeutig.
Oh, wie schön.
Aber ich kann dir garantieren, ich zieh das im Leben nicht in der Küche an. Also ich bin ja nicht wahnsinnig, da habe ich ja sofort, also das ist ja für mich völlig gar nicht logisch, das zu machen. Ich werde es nicht, damit werde ich keine Spaghetti Bolognese
aber
trinken.
Trägst du es jetzt?
Ja.
Wirklich regulär?
Ja.
Oder ist das jetzt, du hast das jetzt einmal getragen und dann wird es eventuell im besten Fall nochmal gewaschen, danach rahmst du es und hängst es dir
nicht.
Ins Büro.
Ich glaube, ich werde es schon tragen. Also es ist ein bisschen witzlos. Ja, also jetzt das T-Shirt zu rahmen für ist schon auch, also wäre natürlich schon auch, wäre schon auch cool. Ich weiß es noch nicht genau. Es wird jetzt einfach schön, bis es halt Flecken hat, die nicht mehr rausgehen und dann wird es gerahmt. Dann ist es authentisch. Oder dann trage ich es einfach mal ein halbes Jahr noch in der Küche, damit es dann halt wirklich aussieht.
Ja, und dann wird es gerahmt. Ja. Und wenn du Fragen hast zu Trikotrahmen, weil man kann nicht ein T-Shirt oder ein Trikot
natürlich.
In einen normalen Bilderrahmen packen, dann melde dich gerne bei mir, da lasse ich dich gerne daran teilhaben, weil zum Thema Merch, ich habe 2 Trikotrahmen und da sind Trikots meines Lieblingsvereins drin. So.
Die kenne ich wohl.
Die kennst du.
Vielen Dank, guter Tipp. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es jetzt auch das erste Mal sozusagen an.
Zieh es nie wieder aus.
Vor heute extra. Nee, zieh es nie wieder aus jetzt.
Mega. Ja.
So, ich bin maßlos beeindruckt, dass du sofort geschaltet hast. Und ja, das war das Nugget. Ich hoffe, das hat euch jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat es uns Spaß gemacht.
Ich habe mich schon seit Tagen gefreut, das T-Shirt. Ich hatte es extra zum Aufnahmeequipment gelegt, damit ich es auch nicht vergesse anzuziehen, weil hätte ich mich geärgert. So.
I love it. Vielen Dank dafür. Das war ein großer Spaß.
Ja, danke dir, dass du dieses Wissensnugget mitgebracht hast. Jetzt habe ich diesen Fan-Merch. Und der ist auch ein bisschen besonders, finde ich.
Auf jeden Fall. Voll gut.
Sehr schön. Das war dann jetzt
die erste Staffel.
Das war sie. Die erste Staffel von Schon gesehen.
Wow.
Es war mir eine Freude und ein Fest mit dir, Anne, und mit euch. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir machen weiter, weil es einfach so schön ist.
Auf jeden Fall. Heiter weiter.
Heiter weiter. Und zwar, wann? Am 4. September kommen wir zurück. Mhm. Dazwischen machen wir Sommerpause. Das heißt in unserem Fall, wir produzieren Folgen. So transparent sind wir.
Natürlich.
Weil wir haben ja einen Job eigentlich, der Zeit erfordert. Und wir produzieren vor, damit wir auch in der zweiten Staffel für euch kontinuierlich alle 2 Wochen senden können für euch. Und wir kommen zurück. Womit, Anne?
Oh, wie passend du dich heute gekleidet hast. Wir kommen zurück mit der 4. Staffel von The Bear. Wir freuen uns.
Oh mein Gott, wie das hier alles ineinander greift.
Als hätten wir es geplottet und geschrieben.
Als hätten wir da eine Ausbildung genossen.
Herrlich. Ich freue mich da schon so, so, so sehr drauf.
Ich mich auch. Nein, macht gut.
Live a line.
Kommt gut durch den Sommer.
Gleichfalls. Vielen Dank.
Kommt ihr gut durch den Sommer.
Bleibt gesund.
Und wir sehen uns wieder. Legt auch mal die Füße hoch. Guckt mal was. Mhm. Was ihr so wollt. Könnt was anderes gucken. Ihr müsst jetzt gar nicht mehr das gucken, was wir hier sprechen. Fühlt euch frei und wir hören uns wieder am 4. September. Macht's gut. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.